You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Um es von da noch so ein bisschen zu vergrößern wieder, wäre meine Frage auch gewesen, wie gehen Sie bei Ihnen an der Schule mit so politischen Themen generell um? Das ist ja nicht das einzige politische Thema, das uns beschäftigt.
Wir haben uns jetzt gerade im Wahljahr ausführlich darüber diskutiert, auch zum Beispiel im Senat, also im akademischen Senat, die Frage, also das Spannungsfeld zwischen dem Gebot der politischen Neutralität, was ja einfach bedeutet, dass wir als Funktionsträger und Trägerinnen oder auch als Hochschule nicht für eine Partei oder gegen eine Partei Position ergreifen dürfen. Aber es gibt eben auch viele andere Bereiche. Also ich meine, schon vom Beamtengesetz her sind wir dazu verpflichtet, die Verfassung zu verteidigen. Und Teile der Aufgaben, also da kann man auch ins sächsische Hochschulgesetz reinschauen, ist eben auch tatsächlich uns für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung und die dort festgelegten Werte der Humanität einzusetzen. Und das ist eigentlich in meinem eigenen Handeln die Richtschnur, vor der ich mich selbst messe, wenn wir eben bestimmte Veranstaltungen machen, dass wir eben nicht jetzt einseitig Position ergreifen, dass wir eine Pluralität an Meinungen zulassen und dass wir eben diese Balance zwischen politischer Neutralität und gesellschaftlichem oder auch gesellschaftspolitischem Engagement eben immer wieder je nach Thema dann auch uns genau anschauen und dann aber halt natürlich sind wir auch politisch Handelnde. Ich würde ja sagen, jeder Bürger, jede Bürgerin ist auch eine politisch Handelnde und das gehört einfach zu unserem Leben dazu.
Ich wüsste vor lauter Schreck nicht, wo ich anfangen soll.
Ja. Jetzt verstehen Sie.
Wir reden ja über Vielfalt und Diversität. Was im Osten wahrgenommen wird, ist, dass man so ein allgemeines Gefühl hat des Nicht-Gehört-Werdens. Ich kann das nicht besser artikulieren. Wir in der Linguistik haben dafür den Begriff, den der hermeneutischen Gerechtigkeit. Wir haben noch kein Narrativ, was uns oder was es für den Osten gibt, dass man sagen könnte, so müsst ihr uns sehen und dann fühlen wir uns gesehen. Sondern das ist eher so ein Unwohlsein, so ein Unbehagen. Wir haben dafür noch keine Sprache. Und ich kann nachvollziehen, was das ist, dieses Gefühl, aber auch ich habe dafür noch keine Sprache. Und ich glaube, im Bereich des Politischen vermengt sich so viel, dass man nicht an der einen Wahl hängt und nicht an der einen Landtagswahl, sondern wenn wir nochmal auf das Thema Ost-West zurückschauen, das sind jetzt 35 Jahre mit vielen Verletzungen, vielen vertanen Möglichkeiten, viel geschafften, aber auch großen Herausforderungen. Und das sehen wir jetzt gerade in Ostsachsen, was das also, dass man Menschen hinbringen muss und sage, also wir müssen diese Landschaft aufrechterhalten, diese Kulturlandschaft. Und es fällt uns wahnsinnig schwer. Und dass wir auf so eine einfachen Fragen und gesellschaftlichen Herausforderungen noch nicht die guten Antworten haben. Und da wird es ganz schnell politisch. Ne? Also wenn man sich also in einem weiteren Sinne von Politik einsetzt und dafür engagiert, eine andere Form von Gesellschaft zu denken und zu bauen, die vielleicht nicht mehr bedeutet, beute idealerweise den ganzen Tag aus, fröne dem kapitalistischen Imperialismus, ja, sondern dass man irgendwie sagt, vielleicht geht es auch eine Nummer kleiner. Da können wir als Universitäten viel tun. Also die Stichworte sind Nachhaltigkeit, Diversität, also auch Biodiversität zum Beispiel. Sagen wir mal, so ein verantwortlicher Umgang mit den Ressourcen, mit denen wir leben. Und da können wir, glaube ich, sind wir auch politisch sehr aktiv, ohne dass wir es so bezeichnen. Ja, aber eben nicht im Sinne eines Parteiprogramms.
Ich würde, glaube ich, gerne mal aufmachen. Nachdem wir sie so erschlagen haben, gibt es Fragen?
Wir versuchen das ja mal ein bisschen niederschwellig zu machen, auch wenn wir eine sehr akademische Diskussion jetzt gerade geführt haben. Und ich laufe immer so als Mitorganisator dieser Veranstaltung so durch die Reihen und höre mir so ein bisschen an, was die Leute so zu sagen haben, was sie so für Fragen mitbringen. Perfekt.
Also eine Frage, die hier immer wieder aufgetaucht ist, war das, warum ist das eigentlich so, dass wir so einen Gender-Bashing in dieser Gesellschaft wahrnehmen? Immer wenn diese gegenderte Sprache irgendwie zur Diskussion steht, wenn wir darüber nachdenken, was ist das eigentlich Sprache? Ist das eine Gesetzmäßigkeit, der wir uns da ergeben? Ist das etwas, was eine organische Entwicklung hat? Ja, und mit einem Literaturwissenschaftler an der Seite, da kann man ja mal fragen. Also gibt es einen Grund dafür, weshalb man so allergisch darauf reagiert, beziehungsweise so kontrovers schnell einsteigt?
Menschen lernen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben bestimmte Dinge. Zum Beispiel Rechtschreibung, Grammatik und die Art und Weise, wie sie lesen. Und die meisten Menschen geben das sehr gern nicht auf. Ja, das heißt, sie sind sehr, wenn sie in ihrer Sprache geprägt sind, fühlen sie sich da beheimatet. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und immer wenn Veränderungen eintreten, also das heißt, wenn zum Beispiel bestimmte jugendsprachliche Elemente aufkommen oder wenn neue grammatische Konstruktionen aufkommen, das Sprechen ohne Artikel und so weiter und so fort, dann fühlt es sich so an für einen Teil der Bevölkerung, dass ein Teil ihrer Identität, ihrer Heimat, ihres Beheimatetseins verloren geht. Und jetzt kann man das entspannt sehen und sagen, ja, Wandel ist gut. Oder man kann eben sagen, nee, das greift mich auch persönlich in meiner Identität an. Und dann führt man auf dem Feld der Sprache sehr viele Konflikte, die eigentlich kulturelle Konflikte und gesellschaftliche Konflikte sind. Die trägt man dann dort aus, weil Sprache macht ja jeder, kann ja jeder, hat ja jeder auch eine Meinung zu. Da sind wir übrigens wieder beim Thema. Und dann wird es halt ausgetreten. Nicht nur bei geschlechtergerechter Sprache, auch bei einfacher Sprache, weil wir das hatten. Tagesschau in einfacher Sprache. Wir haben ungefähr 12% der erwerbstätigen Bevölkerung sind funktionale Analphabeten. Also können bis Satzgrenze lesen. Und das Angebot der Tagesschau ist gut, weil diese Menschen dann partizipieren können und sie können sich Informationen selber beschaffen, ohne dass sie fragen müssen. Und sie können sich selber eine Meinung bilden. Wenn wir das Angebot nicht hätten, wäre das nicht möglich. Und was passiert im öffentlichen Diskurs? Ein Kritiker nach dem nächsten kommt dahergelaufen und sagt, ja, das ist doch für Deppen. Und nein, ist es nicht, sondern es ist für einen signifikanten Teil der Bevölkerung eine relevante Möglichkeit, sich zu informieren. Und diese Auseinandersetzung haben wir immer wieder, egal auf welchen Feldern, wenn wir von der Majoritätsmeinung, also der Mehrheitsmeinung abweichen. Entschuldigung.
Da muss man sich nicht entschuldigen. Das ist ja ein schöner Satz gewesen. Also grammatikalisch auch und so.
Ja, ich geb mir Mühe.
Ich finde auch, das Komma war am richtigen Ort gesetzt.
Ja, genau, ich habe es ja
auch mitgesprochen. So.
Mhm. Ja. Nur die Sonderzeichen habe ich vermisst.
Das Semikolon. Ah, ich liebe das Semikolon. Sie alle müssen das Semikolon lieben, bitte.
Ah, ich kenne niemanden, der das Semikolon nicht liebt.
Ja, aber setzt halt niemand.
Also ich benutze das gerne.
Ich auch.
Schreib dir demnächst mal mit Semikolon.
Gern.
Sehr schön.
Wenn im Betreff so 20 Semikolon sind, dann ist es von Frau Professor Böhm.
Da bin ich bei.
Dann war so ein Punkt, als darüber gesprochen wurde, wie viele Professorinnen es jetzt schaffen, einen Lehrstuhl auch so zu besetzen, war die Frage, die damit verbunden war, ist es damit getan oder müsste nicht eigentlich einen Rahmen geschaffen werden, dass viele Menschen auch eine gesellschaftlichen Grenzen zu durchbrechen, eine Möglichkeit haben, sich einzubringen. Also sei es Leute mit einem Handicap, sei es Leute mit einer Leserechtschreibschwäche und so. Also, dass man versuchen müsste, ein Umfeld zu schaffen und sich nicht nur auf die Schultern fassen darf oder auf die Schultern klopfen darf, um so plakativ zu sagen, wir haben jetzt so und so viele Professorinnen, sondern wäre nicht der nächste Schritt noch der viel wichtigere, so eine Transformation auch leben zu können?
Also da würde ich absolut zustimmen. Also ich glaube, das ist halt einfach, wenn ich jetzt wieder von unserer Uni ausgehe, sind wir so ein Abbild dann auch der Gesellschaft, dass wir halt so unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Also wir arbeiten halt noch an wirklich, das nenne ich mal immer diese klassischen Themen der Gleichstellung. Also jetzt halt dann doch Genderparität, das heißt Frauen, Männer paritätisch. Und natürlich wäre der Anspruch von Diversität und Inklusion wäre genau der, den Sie oder die hier Anwesenden über die von Ihnen zusammengefasste Frage beschrieben haben. Ja, dass wir eben andere Dimensionen von Diversität in den Blick nehmen und dass wir wir sprechen schon gar nicht von einer barrierefreien Umgebung oder diskriminierungsfreien, sondern nur von einer barrierearmen und diskriminierungsarmen Umgebung. Dass wir also praktisch Strukturen, ich spreche jetzt wieder von der Uni, aber möglichst auch in der gesamten Gesellschaft schaffen, die eben genau das ermöglichen, ja, diese Teilhabe von vielen verschiedenen Menschen mit Handicaps oder Nicht-Handicaps, also das, was Sie eben in Ihrer Frage genannt haben.
Dann war gerade angesprochen worden, so das Thema, wir müssen auch manchmal eher still sein und nur zuhören können. Bis wohin geht das? Also an welcher Stelle müssen wir Grundwerte nicht mehr verhandeln oder an welcher Stelle müssen wir Grundwerte verhandeln? Also gibt es da eine Maxime, der wir folgen könnten? Also das Grundgesetz wurde genannt, die Würde, der Wert des Menschen, oder gibt es da nicht vielleicht auch ein anderes Korrektiv, was Ihnen so einfällt?
Genau, also die goldene Regel hatte ich genannt. Und ich glaube, dass jeder für sich sehr wohl entscheiden kann, wie er gern behandelt werden möchte. Und das sollte eigentlich die Richtschnur sein für das eigene Handeln und für die eigene Auseinandersetzung, egal wen man trifft. Und man sollte auch den Mut haben, anderen zu sagen, dass man sich möglicherweise verletzt fühlt.
Schaffen Sie das im Alltag?
Ich bemühe mich sehr.
Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ich bin ein Mensch, ich mache genauso Fehler wie alle anderen auch. Und das, was da noch hinzukommt, ist eine sehr gesunde Fehlerkultur. In was wir uns wirklich einüben müssen, ist auch dem anderen zu verzeihen. Oder sich selbst Fehler einzugestehen, sich selbst auch zu entschuldigen. Und häufig genug und in vielen Kontexten, in denen ich unterwegs bin, das betrifft Geschlechterdiversität, das betrifft Menschen mit einer wie auch immer gearteten Beeinträchtigung, es betrifft Menschen aus anderen Kulturkreisen, tappen wir alle permanent in Näpfchen, eins nach dem nächsten, den ganzen Tag. Und das, wenn man das erkennt, dass man sich dann nicht zu fein ist, zu sagen, es tut mir leid. Und zu versuchen, es anders und besser zu machen.
Ja, das wäre ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch ein paar Fragen.
Entschuldigung. Ich wiederhole es gerne nochmal, ich merke es mir so halbwegs.
Okay. Könnte sich durch eine Wahl einer rechtspopulistischen Partei etwas ändern in der Diversität, in der Forschung, auch so eine Einrichtung wie eine TU bzw. einer anderen Hochschule? Besteht die Gefahr, besteht die Befürchtung, besteht die Angst vielleicht auch?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich als Funktionsträgerin, wie gesagt, an die parteipolitische Neutralität. Das ist eine allgemein gestellte Frage. Naja, klar. Also ich meine, ich würde dazu auffordern, schauen Sie sich die Parteiprogramme an. Also ich meine, es ist deutlich, was bestimmte Parteien wünschen. Und es ist deutlich, dass bestimmte Parteien gegen Diversität sind und dass sie auch Geschlechterparität zum Beispiel für überflüssiges Gedöns halten. Also ob sich was ändern würde, es würde sich wahrscheinlich nur was ändern, wenn da auch eine Regierungsbeteiligung stattfinden würde.
Also meine größere Sorge, ich glaube, dass große Forschungsinstitutionen wie Universitäten schon eine eigene Identität ausgebildet haben, die sie auch gegenüber den Wirrungen des politischen Lebens ein bisschen widerstandsfähig macht. Selbst aber als Teil der Gesellschaft sind wir natürlich mit involviert in jede Art von gesellschaftlicher Veränderung. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ich mir sehr viel mehr Sorgen machen würde um den sozialen und kulturellen Bereich. Das heißt, welches kleine Theater geht, welcher Jugendclub geht, welche Begegnungsstätte wird nicht mehr gegenfinanziert. Und so, dass wir eigentlich die Institution, die steht, aber wir verlieren möglicherweise unseren Nachwuchs. Und immer um die Frage, wie kriegen wir Menschen dazu, mit uns zusammenzuarbeiten? Wo haben wir die Begegnungsforen? Wo haben wir die Begegnungsplätze? Wenn die verschwinden, dann verlieren wir unseren Anschluss an Gesellschaft. Und also es ist meine größere Sorge.
Also als universitäre Einrichtung sehen Sie schon diese Subkultur, diesen Nachwuchs, der auch aus einer Gesellschaft kommt, die kritische Fragen stellt, schon so quasi als Quelle Ihres weiteren Arbeitens.
Wir brauchen jede Stimme an Universitäten. Also so ist es nicht. Also wir halten Meinungsverschiedenheit schon aus. Aber wenn wir eben den Zugang zu Bildung erschweren, auch Menschen, die aus einem familiären Elternhaus kommen oder die möglicherweise aus dem Umfeld kommen mit Migrationserfahrungen, in denen es nicht angesagt ist zu studieren, wenn wir diesen Anschluss verlieren, weil wir diese Begegnungsplätze nicht mehr haben, dann schaden wir uns als Gesellschaft alle miteinander. Und das gilt es zu vermeiden.
Ich würde vielleicht sogar noch das Wort sichere Räume anfügen. Nicht nur Begegnungsplätze, sondern auch Safe Spaces. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch weiß, wo meine Studierenden oder wir uns viele Gedanken darüber machen. Also was ist, wenn die verschwinden? Das sind Orte, die enorm wichtig sind, gerade für unsere sehr diverse Studierendenschaft an der Kunsthochschule zum Beispiel. Also uns macht das schon Sorgen.
Und eine letzte Frage, die ich hier so ein bisschen zusammengetragen habe. Wie interessant ist eine technische Universität, ist die Hochschullandschaft für Studierende mit einem Migrationshintergrund? Also ist das tatsächlich so, dass ein hoher Prozentsatz oder ein höherer Prozentsatz in den letzten Jahren so den Weg zur Universität, zur universitären Ausbildung sucht und gefunden hat? Lässt sich das signifikant irgendwie sehen, erfüllen?
Da habe ich den Eindruck, dass, also ich habe auch an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gelehrt, da gibt es halt schon mehr Generationen, die sogenannten Migrationshintergrund haben. Und da gibt es, glaube ich, auch mehr Studierende, die jetzt eben mit dem sogenannten Migrationshintergrund an die Universität kommen. Also was wir natürlich schon machen, ist, dass wir sehr breit auch internationale Studierende an der Universität haben. Und das ist ja das, was ich gesagt habe, wenn wir andere Diversitätsdimensionen, wie es so schön heißt, in den Blick nehmen, dass wir natürlich auch die Studierenden stärker in den Blick nehmen sollten oder potenzielle Studierende, die jetzt halt noch nicht an der Universität so stark vertreten sind.
Also das ist eine schwierige Frage. Wir haben, glaube ich, 30.000 Studierende und ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Und tatsächlich ist es so, dass gefühlt, also es ist, man würde sagen, es ist anekdotische Evidenz. Man würde sagen, dass wir natürlich schon bunter werden und anders oder vielleicht auch anders hinhören und anders hinsehen. Also auch anders sensibilisiert sind, bestimmte Dinge anders wahrzunehmen. Und ich glaube, dass das schon allein hilft, dass man tatsächlich die Andersartigkeit des je anderen eher bereit ist zu sehen und darauf einzugehen. Und dann sieht man natürlich Menschen, die aus Osteuropa herkommen, man sieht Menschen, die aus dem asiatischen Raum kommen. Man hört vielleicht den einen oder anderen, der in der dritten Generation in Berlin aufgewachsen ist, aber tatsächlich eher nach Südfrankreich aussieht. Und das natürlich nimmt man wahr. Und vielleicht nehmen wir es als Universität auch stärker wahr als bisher.
Für mich persönlich ist das ja so dieser Einstieg in die Diversität, so das, was ich wahrnehme, wie ich mich austauschen kann, was in so meinem sozialen Nahbereich passiert, ohne das mit Zahlen belegen zu müssen und zu wollen. Und das finde ich eigentlich immer sehr angenehm. Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Es war kurzweilig.
Vielen Dank allen, die zugehört haben und die Fragen gestellt haben. Dankeschön.
Ah, es kommt noch. Es kommt noch eine Frage.
Es ist eher eine Anmerkung, einfach nochmal, ich möchte gerne nochmal auf das Thema Altersdiversität hinweisen. Wir haben jetzt ganz viel über Migration gesprochen, wir haben ganz viel über Frauen gesprochen, aber gerade das Studium, lebenslanges Lernen, möchte ich da gerne noch einbringen und einfach Ihnen verdeutlichen, wie viel Prozent der Studierenden an der TU Dresden über 40 Jahre alt sind. Was denken Sie? Wie viel Prozent sind das?
Da bin ich überfragt.
Ich sag mal 3.
Den Anteil der internationalen Studierenden könnte ich Ihnen nennen.
Hier kommt 2, hier kommt 3.
Es 3%.
Es sind 1%.
Okay.
Und einfach um das Portfolio der Diversität einfach nochmal ein bisschen zu erhöhen, ist das auch ein ganz großes Thema, wo wir sagen, warum studiert man nicht mit 40 plus auch nochmal irgendein Fach oder irgendeine Sache, vielleicht nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Und das ist an internationalen Universitäten deutlich ausgeprägter. Wenn man im Ausland ist, sieht man Altersdiversität an den Universitäten deutlich stärker, als man das bei uns an der Universität sieht. Das wollte ich einfach nur nochmal, weil das sich so gut anpasste an die Diskussion mit einbringen.
Genau, in unserer Kultur studiert man nur zum Zweck, ja, nicht zur Lust. Und
Da würde ich jetzt aber absolut, also wenn man so eine brotlose Kunst wie Germanistik und Romanistik studiert, dann macht man das aus dem puren Vergnügen und der Leidenschaft an der Sache.
Ja, natürlich.
Weil man ja nicht weiß, wo es einen hinführt, wenn man jetzt nicht gerade Lehrerin werden möchte.
Genau, ich gebe Ihnen ganz recht. Wenn Sie bitte Werbung machen möchten für die Angebote der Seniorenakademie, dann wäre das ein ganz wichtiger Einstieg.
Nein, aber stopp, also da möchte ich jetzt noch, also genau das Thema, was genannt wurde, ist halt auch in der Planung, dass wir dieses lebenslange oder lebensbegleitende Studieren noch viel stärker ausbauen. Also eben nicht in der Seniorenakademie mit 40 Jahren.
Nein, aber der Punkt
sondern ist... Sondern, dass es eben normal wird zu sagen, okay, ich habe den und den Lebensabschnitt, ich habe vielleicht einen Beruf gelernt und dann habe ich, weiß ich nicht, Kinder erzogen oder auch nicht. Und jetzt habe ich Lust noch mal was zu lernen oder ich möchte auch nur mich einfach weiterbilden und was Neues machen, weil ich vielleicht in meinem alten Beruf nicht mehr weiterkomme oder das mir nicht mehr gefällt. Und dann sollte es die Möglichkeit geben, mit 40, 45 oder wie auch immer, dann nochmal an die Uni zu gehen.
Sehr gerne.
Das wird es auch geben.
Ja, ja.
Oder gibt es eigentlich jetzt schon?
Ja.
Das ist super Hinweis. Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich für die tollen gesammelten Fragen. Auch danke fürs Sammeln und Vortragen. Und ich danke Ihnen beiden für das anregende Gespräch. Ich glaube, man könnte noch tagelang, es ist ein Riesenfeld, aber uns allen, glaube ich, auch weiterhin ein Anliegen. Also auch, wenn Sie in irgendeiner Form mit jemandem von uns darüber sich austauschen möchten, man findet uns, glaube ich, im Internet relativ schnell. Und immer mit Semikolon schreiben.